Liebe Martina, wann hast du das letzte Mal einen echten Hirten gesehen?
Puh, schon lange her. Eine Schafherde gab es zuletzt bei meinem Winterkurzbesuch auf der Insel Föhr, du weißt, in Nordfriesland. Aber ein Hirten, kann mich gar nicht erinnern. Und du?
Sieht auch schlecht aus. Schafherden gibt es manchmal auf den Elbwiesen in der Nähe von Meißen, aber einen Hirten oder eine Hirtin habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Willkommen zum Wochenlieder-Podcast. Heute mit einer Folge zum Lied »Der Herr ist mein getreuer Hirt«. Beim Text ist notiert im Gesangbuch Augsburg 1531. Die Melodie stammt von Johann Walter und der hat sie 1524 veröffentlicht. Es ist das Wochenlied für den Sonntag Misericordias Domini, den man auch manchmal den Hirtensonntag nennt. An den Mikrofonen begrüßen euch heute
Martina Hergt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen und
Katrin Mette, Pfarrerin in Sachsen. Ich habe ein bisschen das Problem, dass diese ganze Hirtennummer für mein Empfinden im christlichen Kosmos etwas überstrapaziert worden ist. Ich habe keinen Psalm so oft in meinem Leben gesprochen, gebetet wie Psalm 23. Es gibt diesen ganzen Sonntag zu dem Thema und dass Pfarrer sich selber gern als Hirten betrachten und benennen, macht die Sache für mich auch nicht besser. Insofern hat es dieses Lied nicht so leicht in meinem Herzen, jedenfalls was den Text betrifft und die Bildwelt. Die Melodie finde ich allerdings bezaubernd.
Ich finde die Melodie sehr schön, aber es ist ja ein Gemeindelied und die Melodie ist einfach für eine Horde singender Menschen
eine Herde.
Ganz so leicht. Richtig, eine Herde singender Menschen nicht ganz so leicht. So wie es ja auch die Melodie »Ein feste Burg« ist, die ist auch nicht leicht zu singen und andere Songs der Reformationszeit. Also wenn ich dieses Lied mit einer Schar ungeübt Singender im Gottesdienst ausgewählt habe, ich weiß ja vorher nicht, wer kommt, und vielleicht sind auch nur weniger Besucherinnen gekommen, als ich gedacht habe, dann habe ich es schon erlebt, dass ich spätestens bei Strophe 4, du weißt, da ist eine Blätterstelle im Gesangbuch, da hat man die Noten nicht mehr, als einzige Sängerin übrig geblieben bin. Und das ich muss mich ja auf die Noten beim Tastenspiel konzentrieren, das klang dann immer ziemlich kläglich für den Gemeindesang. Und das ist ja, konterkariert ja das Anliegen, gemeinsam etwas zu tun beim Singen, also wenn die anderen nicht mit können.
Kann ich dir gleich mal fragen, als Kantorin, wenn du begleitest die Lieder, singst du dann alle Strophen mit?
Also ich singe manchmal mit, um die Gemeinde zu aktivieren, damit die hören, jetzt geht's los, dann steige ich wieder aus. Wenn das diese Situation, die gerade beschrieben ist, da singe ich, damit ich durchhalte. Es fällt mir aber auch schwer, Strophe 5 zu singen und mich auf meine Noten zu konzentrieren. Und an sich, aber eigentlich singe ich nicht mit, aber ich singe in Gedanken mit. Ich atme auch mit, sodass ich das fühle, wie lang muss der Ton sein. Ja, du musst schon mit dabei sein. Mhm. Also aus dem Grund, dass das Lied wirklich ein bisschen knifflig ist, habe ich es einfach dann oft nicht ausgewählt, um Nummer sicher zu gehen. So würde ich mal sagen. Also tolle Melodie.
Verstehe. Okay.
Thank you.
Wir wissen ja nichts über den Verfasser, ne? Augsburg 1531, okay. Deswegen statt biografischer Angaben zu dem Verfasser dachte ich, nähern wir uns mal dem Text, indem wir so ein bisschen der Hirtenmetapher in der Bibel nachgehen und auch mal so auf den Psalm 23 ein bisschen gucken. Ne? Der ist ja die Textvorlage im Grunde.
Dein Lieblingsthema.
Und da ist erstmal festzustellen, dass im altorientalischen und im antiken Palästina, also zur Zeit der hebräischen Bibel oder des Alten Testaments und des Neuen Testaments, Hirten und Herden total verbreitet waren. Also Schafherden, Ziegenherden. Die gehörten zur Lebenswirklichkeit, die war ja damals stark agrarisch geprägt. Und ich denke mal, der Anblick einer Herde war damals so normal, wie es für uns dazu gehört, dass überall Tankstellen sind. Auch das wird ja nicht ewig dauern, ne? Und so war es mit den Herden auch. Das hatte seine Zeit und hat es vielleicht auch immer noch in vielen Gegenden der Welt. Aber uns ist es nicht so ein vertrautes Bild. Mhm. Deswegen will ich jetzt mal ein bisschen mit dir in die biblische Welt eintauchen und schauen, was da mit den Herden und den Hirten los ist, was in dem Bild vom Hirten und der Herde steckt, wie es in der Bibel verwendet wird. Ich habe die Hoffnung, dass sich dadurch im besten Fall so ein Entfremdungseffekt einstellt. Das geht mir manchmal so mit so Bildern, die mir schon sehr vertraut und fast ein bisschen abgegriffen sind. Wenn man sich dann wieder näher damit beschäftigt, entdeckt man da wieder was Neues, dann wird es einem wieder fremder und auch interessanter. Also ich habe eben mal dazu den Artikel Hirt aus dem Bibilex konsultiert. Kennst du das?
Nee, was ist das?
Na, es gibt diese tolle Webseite www.bibelwissenschaft.de. Mhm. Da gibt es so ein Lexikon zu den biblischen Begriffen. Das sind also wissenschaftliche, gut recherchierte Artikel. Und ich habe mir die angeguckt und jetzt will ich ein paar Einsichten und Entdeckungen mit dir teilen. Meine erste Entdeckung war, dass die Hirtenmetapher, die haben sich die biblischen Autoren nicht ausgedacht, sondern die ist im vorderen Alten Orient, also in Ägypten, in Mesopotamien und so weiter, seit dem dritten vorchristlichen Jahrtausend belegt. Und typischerweise werden Herrscher wie die Pharaonen oder die Könige als Hirten tituliert und die sind zuständig für eine Herde, das sind also ihre Untertanen. Gott oder die Götter sind in dieser Vorstellungswelt die Herdenbesitzer und diesen göttlichen Herdenbesitzern gegenüber ist der Hirt, also zum Beispiel der Pharao, verantwortlich. Es gibt auch die Konstellation, dass Gott der Hirte ist und sich um die Menschen kümmert, um die Menschen als seine Herde. Also meistens ist es eine Dreierkonstellation, Gott, König, Herde, manchmal auch eine Zweierkonstellation. Wie ist es in der Bibel, besonders im Alten Testament? Also erstmal ist Hirtendasein in der biblischen Welt nichts Idyllisches. Ne? Ich weiß nicht, wenn wir an Hirten denken, wir sehen manchmal
Gemälde, sowas noch drüber hängt, genau. Im Schlafzimmer, über dem Bett. So.
Der Himmel ist blau, Schäfchenwolken ziehen vorbei, es ist total schön. Ist ein Job, den man sofort selber machen würde, mit so einem Buch in der Hand da auf der Wiese sitzen. In der biblischen Welt ist das ein hartes Dasein. Ja, es geht als Hirte darum, die Herde vor Raubtieren zu beschützen, also zum Beispiel vor Löwen oder Wölfen. Deswegen haben die Hirten auch den Stecken. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist eine Keule, mit der Tiere abgewehrt werden. Ja, und dann jetzt mal der Befund zur Hirtenmetapher. Ne? Was ich jetzt geschildert habe, war ja das echte Hirtendasein. Jetzt geht es mal darum, wie das als Bild in der Bibel verwendet wird. Und da haben wir einen idealtypischen Hirten im Alten Testament und das ist der König David. Das ist der prototypische gute Hirte. Und das ist zunächst mit Blick auf Kriegsführung gemeint. David soll das Volk wohlbehalten ins Feld führen und dann wieder nach Hause bringen. Später kann man sehen in den biblischen Texten, dass dieses Hirtendasein von David dann eher so weisheitlich gemeint ist. Er ist ein der Weisheit verpflichteter Führer und der Friedensbewahrer. Und neben diesem Blick auf David gibt es aber auch in der Bibel eine ganze Reihe prophetischer Texte, die nehmen das Hirtenbild vor allen Dingen kritisch auf. Ne? Da werden die Herrscher oder vielleicht auch die politische Elite als Hirten angesprochen. Und zwar in dem Moment, in dem es darum geht, die zu kritisieren. Und da steht im Hintergrund der Kritik auch diese Vorstellung, die ich dir vorhin schon kurz skizziert habe. Es gibt eine Herde, also die Israeliten. Es gibt menschliche Hirten der Herde, aber eigentlich gehört die Herde Gott. Und die menschlichen Hirten, also die Könige, sind für das Wohl der Herde, also für das Wohl des Volkes Israel zuständig. Und wenn sie diesen Job nicht machen, wenn sie die Herde vernachlässigen oder ausbeuten, ist das ein Vergehen gegen die Göttlichen, gegen Gott als Herdenbesitzer. Berühmt ist da das 34. Kapitel des Ezechiel-Buches. Ich zitiere dir mal einen Vers, Vers 10. Da heißt es, so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Da kündigt sich was an, ein neues Bild, ein neues Programm, nämlich der Herdeneigentümer, also Gott wird selbst für seine Herde sorgen. Die Hirten wären, die menschlichen Hirten wären quasi beiseite geschoben. Jetzt können wir mal auf den Psalm 23 schauen. Ich finde, erst wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen hat, tritt er nochmal so in seiner Eigenart hervor. Und da wollte ich dich mal bitten, Martina, dass du mal einige Verse aus dem 23. Psalm vorliest, und zwar nur die Verse, in denen überhaupt dieses Hirtenbild bemüht wird. Ne? Also du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das hat, glaube ich, nichts mehr mit Hirten zu tun, sondern es geht in den ersten Versen des Psalms um das Hirtenbild. Und ich dachte, wir lesen mal nicht die Luther-Übersetzung, die kennen wir ja alle. Da hört man auch schnell weg, sondern lies doch mal die Übersetzung der Basisbibel vor.
Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen ein. Und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich.
Es fällt auf, auch hier ist Gott der Hirte. Ne, da ist niemand dazwischen geschaltet. Kein Herrscher, kein König. Es geht um das unmittelbare Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Andererseits steht ja in Vers 1 ein Psalm von David. Und das ist Teil des Psalms, ne? Das ist der erste Vers. Das lassen wir immer weg, wenn wir das beten, aber das gehört eigentlich zu dem Psalm dazu. Also könnte man vielleicht auch das Ganze so deuten: Hier spricht der König David, der ist eigentlich der Hirte in der Bibel, ne? Der König, der das Hirtendasein erfüllt. Der ist ja auch vor allem von Beruf aus Hirte. Der kleine David ist ja erst ein Hirte, ne? Und dann wird er der König des Volkes. Also wenn man das mal mit einbezieht, könnte man den Psalm natürlich auch so lesen: Für alle Israeliten ist David der Hirte, für David aber ist es Gott, wenn das hier sein Psalm ist. Ich weiß nicht, ob diese Lesart verbreitet ist. Ich habe mir das jetzt mal so überlegt. Ich denke, wichtig ist, es geht in dem Psalm auf alle Fälle um ein Individuum, um einen Menschen, ne? Vordergründig um den König David. Wir benutzen das ja so, dass wir uns mit diesem Ich des Psalms identifizieren. Es geht also nicht um die Herde. Sonst ist bei der Hirtenmetapher in der Bibel ja oft die Herde im Blick. Und hier geht es um eine Person. Oder muss man die Herde mitdenken?
Und wie ist es mit den Hirten im Neuen Testament, Katrin? Mir fallen da sofort Hirten auf den Feldern von Bethlehem ein und das Jesuswort, ich bin der gute Hirte aus dem Johannesevangelium.
Ja, als Hirte wird Jesus auch im Matthäusevangelium vorgestellt und auch im ersten Petrusbrief. Da knüpft das Neue Testament also an alttestamentliche Denkmuster an. In der Offenbarung des Johannes gibt es sogar die aufregende Variante, dass Jesus erst als Lamm angesprochen wird und dann als das Lamm, das die Herde der Christen weidet. Es ist im Grunde ein verrücktes, in sich widersprüchliches Bild, aber das ist ja jetzt typisch für die Offenbarung des Johannes. Ne? Da gibt es ja auch noch andere Bilder, die eigentlich in sich so nicht funktionieren. Ja, und dann im Neuen Testament gibt es eben auch noch eine Reihe von Stellen, wo die Gemeindeleitung oder auch das Amt des theologischen Lehrers in der Gemeinde mit der Metapher vom Hirten zusammengebracht wird. Vielleicht mal noch als letzten Text jetzt ein Beispiel aus dem 1. Petrusbrief, 5. Kapitel. Da heißt es: Leitet die euch anvertraute Gemeinde Gottes wie ein Hirte seine Herde. Achtet auf sie, tut dies nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Denn so gefällt es Gott. Handelt dabei nicht aus hässlicher Gewinnsucht, sondern tut das bereitwillig. Spielt euch in eurer Gemeinde nicht als Herrscher auf, sondern seid Vorbilder für die Herde. Wenn dann der oberste Hirte erscheint, werdet ihr den Siegeskranz empfangen, dessen Herrlichkeit unvergänglich ist. In der evangelischen Kirche haben wir das ja mit dem Amt des Pfarrers und der Pfarrerin verbunden, dieses Hirtenbild. Ne? Die heißen ja auch mancherorts Pastoren. Das ist ja Latein für Hirten.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Die Hirten lobten sie ja, Requiem Pastores. In dem Dorf, in dem ich Pfarrerin war, gab es übrigens so einen alten Bauern, der meine kleine Tochter immer die kleine Pastorn genannt hat. Das passt auch dazu. Ja, und jetzt nochmal noch so als Anmerkung. Vom neutestamentlichen Befund her finde ich eigentlich zu eng, die Hirtenmetapher auf Pastoren oder Pfarrerin zu begrenzen. Im Neuen Testament wird es für die Ältesten und die Lehrer verwendet. Also könnte man auch an Kirchvorsteher denken, ja, Predikanten, genau. Religionslehrer. Ne? Ja, das nochmal so als kleines Angebot zur Weitung des Begriffs.
Der Liedtext, Katrin. Der Herr ist mein getreuer Hirt, ist das erste deutsche Lied über den 23. Psalm, 1531 im Augsburger Gesangbuch abgedruckt unter der Überschrift Ein Ruhm- und Trostpsalm, ohne Angabe eines Verfassers.
Ja, vielleicht lag ja dieser Dichtung die Idee Luthers zugrunde, biblische Psalmen in Kirchenlieder umzudichten. Luther hat sich ja einfache und verständliche Worte gewünscht für diese Nachdichtung und auch, dass die Nachdichtung deutlich machen, worum es im Psalm geht, was eigentlich das Thema des Psalms ist. Und das bedeutete Luther zufolge nicht, sich sklavisch an den Psalmtext zu halten, sondern er hat angeregt, ja auch andere geeignete Worte zu finden, um das im Psalm Gemeinde auszudrücken. Hat er ja selber dann auch gemacht.
Ein feste Burg aus tiefer Not, solche Lieder.
Und jetzt schauen wir doch einfach mal, wie das bei unserem konkreten Lied funktioniert, bei unserem Wochenlied für den Hirtensonntag.
Also ich bin jetzt immer für den Liedtext zuständig und du?
Ich würde mal den 23. Psalm daneben stellen. Ne? Und jetzt brauchen wir natürlich die Luther-Übersetzung. Genau, und wir stellen das mal so nebeneinander. Ich lese ein Stück Psalm und du liest, wie das Lied, was das Lied daraus gemacht hat. Also ich fange an. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, heißt es im Psalm.
Der Herr ist mein getreuer Hirt, hält mich in seiner Hute, darin mir gar nicht mangeln wird, jemals an einem Gute. Er weidet mich ohne Unterlass, da aufwächst das wohl schmeckend Gras seines heilsamen Wortes.
Ein Akzent des Liedtextes im Vergleich zum Psalmtext ist, dass die Fürsorge und Treue Gottes als beständig und ausdauernd beschrieben wird. Stärker als der Psalm das vorgibt. Ne? Der gibt das schon auch vor. Das heißt ja im letzten Vers, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Aber das Lied baut das aus. Also hier, was du gerade vorgelesen hast, jemals an einem Gute, darin mir gar nichts mangeln wird, jemals an einem Gute. Oder er weidet mich ohne Unterlass. Das ohne Unterlass kommt auch noch
in der zweiten Strophe.
Ja.
Ja, das kommt öfters.
Genau. Und auch noch andere Beständigkeitsmarker durchziehen das Lied. Ne? Später tauchen die Worte stetiglich auf, allenthalben.
Das sind ja einfach nur andere Ersatzwörter für immer.
Genau. Ne, also das ist so ein bisschen der Akzent des Liedes.
Und wie interpretierst du das Gras? Er weidet mich ohne Unterlass, da aufwächst das wohl schmeckend Gras. Ist das das Wort Gottes?
Genau, das ist eben auch noch ein Clou der Strophe. Das Gras wird quasi gedeutet, ne? Das wird gedeutet als das heilsame Wort Gottes. Und das hat Luther übrigens ganz genauso gesehen. Es gibt da einen Textbeleg, er hat so eine Summarien über die Psalmen geschrieben und Ursache des Dolmetschens 1531 und da hat er auch genau diese Gleichsetzung vorgenommen.
Wir sind jetzt bei Strophe 2 und wie geht der Psalm weiter bei dir?
Psalm 23. Und führet mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Siehst du da auch eine Schafherde auf der Straße entlang trotten und den Verkehr langsam legen?
Im Lied heißt es, zweite Strophe, zum reinen Wasser er mich weist, das mich erquickt, so gute, Das ist sein werter Heiliger Geist, der mich macht Wohlgemute. Er führet mich auf rechter Straß in seinem Gebot und Unterlass um seines Namens willen.
Auch hier merkst du, in dem Lied ist so eine theologische Deutungsebene drin. Ne? Das reine Wasser ist der Heilige Geist und die rechte Straße ist die Straße, auf der der Gläubige Gottes Gebot beachtet. Für mein Empfinden ist das so ein typisch reformatorisch-katechetischer Liedtext.
Hier will jemand was.
Ja. Es wird gleich erklärt, wie die Bilder zu verstehen sind. Ich finde, dadurch nimmt man den Bildern auch ein wenig die Offenheit und die Kraft, weil die Kraft für mich gerade in der Offenheit liegt. Ne? Dass das frische Wasser, zu dem Gott uns führt, für mich vielleicht was anderes bedeutet als für dich, Martina. In dem Lied wird sozusagen gesagt, was es bedeuten soll. Wir machen weiter. Ich lese wieder ein Stück vom Psalm. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich.
Dritte Strophe. Ob ich wandert im finstern Tal, fürchte ich doch kein Unglücke. In Leid, Verfolgung und Trübsal, in dieser Welt Tücke. Denn du bist bei mir stetiglich, dein Stecken und Stab trösten mich, auf dein Wort ich mich lasse. Es steht eigentlich da, dein Stab und Stecken trösten mich, auf dein Wort ich mich lasse.
Auch hier das finstere Tal ist konkretisiert. Es ist Leid, Verfolgung, Trübsal, Tücke.
Ich habe gelesen, dass sich Augsburg 1531 noch nicht der Reformation angeschlossen hatte. Also wer auch immer dieses Lied 1531 in Augsburg verfasst hat, wenn es dort verfasst worden ist, wusste vielleicht aus eigenem Erleben, wie sich Leid und Verfolgung durch die römische Kirche anfühlt.
Es gibt sogar eine Auslegung Luthers zu Psalm 23 von 1530, wo er das Bild vom finsteren Tal mit dem Begriff der Anfechtung in Verbindung bringt und dann schreibt, dass die Unseren in Augsburg gerade in so einem Tal sind.
Aha, spannend.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein, heißt es im Psalm 23.
Vierte Strophe in unserem Lied. Du bereitest vor mir einen Tisch vor mein Feind allenthalben. Machst mein Herz unverzaget frisch. Mein Haupt tust du mir salben mit deinem Geist der Freudenöl und schenkest voll ein meiner Seele deiner geistlichen Freuden.
Jetzt verlassen wir das Hirtenbild und kommen zum bereiteten Tisch. Das hebräische Verb, das hier benutzt wird, nämlich arach, bedeutet anordnen oder ordnen. Es wird in verschiedenen Zusammenhängen verwendet, einschließlich der Vorbereitung von Gegenständen, der Anordnung von Truppen für die Schlacht und dem Eindecken eines Tisches. Bei dem Bild eines gedeckten Tisches kann einem ja ganz viel einfallen. Martina, wenn du an einen gedeckten Tisch denkst, was steht da drauf?
Na, einen gedeckten Tisch meiner geistlichen Freuden, Katrin?
Nee, ich meine jetzt deiner leiblichen Freuden.
Meiner leiblichen Freuden, da steht so ein schöner Lucullus oder kalter Hund drauf. Da stehen viele schöne saure Gurken drauf.
Das klingt, als bist du schwanger.
Nein, aber es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Tisch, weil es ist sehr schön gedeckt.
Mit Blumen.
Also die Ästhetik irgendwie, wie was da steht. Es muss nicht viel sein, aber.
Kalten Hund haben wir erst gestern gegessen übrigens. Was wir in dieser Liedstrophe, die du vorhin vorgelesen hast, ne, vor kurzem wieder haben, ist, es geht wieder um Deutungen. Ja? Was meint der bereitete Tisch im Angesicht der Feinde? Es heißt ein frisches, unverzagtes Herz. Womit wird die Beterin gesalbt? Was wird ihr eingeschenkt? Freude. Und übrigens wurde offenbar im 16. Jahrhundert der gedeckte Tisch mit dem Abendmahl verbunden und das Wasser aus Strophe 2 mit der Taufe. Also da kann man auch sagen, dass der Psalm bzw. das Lied wurden eben auch so sakramental verstanden. Das ist, sonst steht uns heute gar nicht mehr so vor Augen. Also ich habe das noch nie so gelesen, aber es ist, leuchtet irgendwie ein, dass die das früher so gedeutet haben. Ne? So, und jetzt nochmal Psalm 23, der Schluss. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Fünfte Strophe. Gutes und viel Barmherzigkeit folgen mir nach im Leben und ich werde bleiben alle Zeit im Haus des Herrn eben. Auf Erd in der christlichen Gemeinde und nach dem Tode werde ich sein bei Christus, meinem Herrn.
Im Alten Testament, aus dem der Psalm 23 stammt, gibt es eigentlich noch gar nicht die Vorstellung eines Lebens nach dem Tod. Ne? Bleiben im Hause des Herrn immer da, meint eigentlich, Zeit seines Lebens im Tempel zu sein. Die christliche Adaption des Psalms in unserem Lied, die sieht das anders. Da geht es jetzt um das ewige Leben bei Gott. Und es wird auch nochmal klar gemacht, dass der Herr in diesem Psalm natürlich Christus ist. Es ist klar, dass die Christen das so sehen. Ja, das haben wir ja die Linie im ganzen Neuen Testament mit der Übertragung der Hirtenmetapher auf Jesus. So viel zum Text. Wir schauen jetzt nochmal auf den Schöpfer der Melodie, auf Johann Walter.
Ja, wir sind an Johann Walter in unserem Wochenlieder-Podcast schon oft vorbeigekommen. Er war eine zentrale Figur in Bezug auf die Kirchenmusik der reformatorischen Bewegung und besonders auch auf die Lieder. Und wir nehmen uns mal etwas Zeit für sein Leben. Walter wurde 1496 in Kahla geboren. Sein Vater bewirtschaftete die Plankenmühle. Und Johann ist gar nicht aufgewachsen in seinem Vaterhaus, sondern bei Verwandten. Nach seinem Schulbesuch in Kahla und Rochlitz begann er dann ein Studium an der Universität Leipzig. Und angesteckt von der Singidee der reformatorischen Bewegung, veröffentlichte er schon mit 28 Jahren in Wittenberg 1524 genau sein geistliches Gesangbüchlein. Und, Katrin, das ist nicht einfach bloß ein Gesangbuch gewesen, sondern das war ein mehrstimmiges Chorgesangbuch. Mhm. Und das war wirklich das erste dieser Art. Ja, damit hat er sich auch empfohlen als Komponist, zum Beispiel an der Chorsächsischen Hofkapelle in Torgau, wo er ab 1525 als Sänger, soll Bass gesungen haben, und Komponist tätig war. Und der regierende Kurfürst Friedrich der Weise war ein Kunstliebhaber und war auf eine reichhaltige Hofmusik bedacht und gab da auch gut Geld aus, doch er verstarb leider im selben Jahr. Und sein Nachfolger, Kurfürst Johann der Beständige, der legte keinen Wert mehr auf diese ausdifferenzierte Figuralmusik und er löste einfach 1526 die Hofkantorei auf. Um sich weiter musikalisch irgendwie betätigen zu können und auch einen Lebensunterhalt zu haben, gründete Walter 1526 einfach eine Stadtkantorei und das war eine Gruppe sangsfreudiger, erwachsener Torgauer Bürger, mit denen er, auch es waren auch Chorschüler dabei, ja, die neue Kirchenmusik einstudierte und in der Marienkirche aufführte. Ja, dieses Konzept verbreitete sich sehr rasch und wurde der Grundstock des evangelischen Kantoreiwesens, so wie wir es kennen. Übrigens in Sachsen, wollte ich dir erzählen, gibt es wirklich einige Kantoreien, die in dieser Zeit entstanden sind. Wir haben also Kantoreien, die sind über 400, 500 Jahre alt. Ist das nicht toll?
Ja, ist toll.
Also zum Beispiel Schatz, Grimmer, Mügeln, Leisnig. Ich weiß nicht, ob die vierstimmig, dreistimmig, also Grimmer, die machen tolle Oratorien und sowas, wie die Kantoreien sind. Aber erstmal so eine Geschichte mit sich rumzutragen, das ist doch schick. Irgendwie auch toll. Ja, Johann Walter, ich will das Wort noch erwähnen. Ich finde es nicht ganz so schön, aber er wird als Urkantor der evangelischen Kirche bezeichnet, weil er eben nicht bloß kompositorisch oder liedschaffend unterwegs war, sondern eben auch die Struktur einer evangelischen Kantorei erdacht hat. Walter war ab 1530 auch Schulkantor. Da war er natürlich für Torgauer Schüler zuständig, um sie in musikalischen Dingen zu unterweisen. Er hatte ein bisschen knappes Schulgehalt, trotz mehrerer kurfürstlicher Zuwendungen, konnte sich dann mal ein Haus kaufen, aber eigentlich hat er jetzt nicht reich gelebt. Erst 10 Jahre nach der Gründung wurde die Stadtkantorei in Torgau auch finanziert, nämlich mit einer jährlichen Stiftung vom Kurfürst Johann Friedrich dem Großmütigen ab 1536. Und dann gab es auch so einen gemeinen Kasten der Stadt und weitere Gelder, mit denen Notenbücher angeschafft werden konnten und so weiter. Walter hat viel selber hergestellt und hat sich auch mit anderen Diensten am Hof regelmäßig sein Gehalt aufgebessert. Jetzt kam aber das Unheil dieser Glaubenskämpfe mit dem Schmalkaldischen Krieg auch über Torgau. Kurfürst Moritz ernannte Walter zum Kapellmeister. Dann zog die Hofkantorei um nach Dresden. Ja, und er war dann eigentlich, glaube ich, ganz froh. 1554 ließ sich Johann Walter pensionieren und ging, nachdem er nach Dresden mit musste, mit der Hofkantorei wieder zurück nach Torgau. Die letzten Jahre verbrachte er mit Dichtung und Komposition, bis er im Alter von 74 Jahren in Torgau verstarb. Er hat unsere Melodie geschaffen. Wir wissen nicht so ganz, ob es auch eine weltliche Volksliedweise aus dem 15. Jahrhundert als Vorlage gab. In dem ersten Augsburger Druck von 1531, da war unser Liedtext mit einer anderen Melodie zugeordnet. Also wie gesagt, Johann Walter hat eine eigene erschaffen und die hat er eben in seinem Chorgesangbuch in einem vierstimmigen Satz veröffentlicht. Übrigens hat damals der Tenor die Melodie gesungen. Das war so üblich, das ist später gekommen, dass die Sopranstimme oben die Melodie singt, den Cantus Firmus auch genannt. Und es gab auch noch viele andere Textzuordnungen. Es ist egal, dieser Text kann viele Melodien tragen und hatte auch viele Melodien, wie es in Gesangbüchern tradiert wurde. Die Macher des evangelischen Gesangbuchs und des vorläufigen evangelischen Kirchengesangbuchs, was wir nach dem Krieg hatten, die haben sich für diese Johann Walter Melodie entschieden. Und das finde ich auch richtig. Die ist nämlich sehr schön. Sie ist anspruchsvoll, vor allen Dingen in der zweiten Liedhälfte. Und die hat auch einen großen Tonraum. Du musst dir vorstellen, die lag früher noch drei Töne höher in dem Chorgesangbuch. Das hat man schon runtergesetzt, weil ein Tenor ist nicht die normale Singlage von so einem normalen Gemeindemitglied. Braucht es vielleicht ein bisschen tiefer. Die Melodie hat für manche Ohren etwas Fremdartiges. Sie ist also in einer Kirchentonart, dorisch oder hyperdorisch und ist rhythmisch sehr bewegt und komplex. Und ich würde mal so beschreiben, grundsätzlich prägen aber die Viertelnoten die Deklamation wichtiger oder zentraler Worte. Allerdings der Rhythmus ist, du musst dir vorstellen, dieses Taktsystem, was wir heute haben, das gibt es auch noch nicht so lange in der Musikgeschichte. Also manchmal bricht das auch ein bisschen aus. Das ist so frei schwebend, ohne feste Takteinteilung. Ich könnte jetzt viele Details zu Intervallen, zu Ziel- und Spitzentönen sagen. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass dieser Text und damit auch die Melodie einem festen Muster folgt. Das ist die sogenannte Lutherform, ein siebenteiliges Barformmodell. Wir müssen darüber nicht reden. Wir haben bei einer anderen Sendung schon das ausgeführt. Sieben Zeilen ist klar am Anfang mit dieser Wiederholung. Das hört man ja schon, es klingt nicht einfach mit den sieben Zeilen. Es ist auch nicht kurz. Es ist schon komplex, aber ein typisches Musikgewand der Reformationszeit. Luther hat ähnlich geschrieben, bei Ein feste Burg oder bei anderen Lutherliedern. Es gibt zahlreiche tolle Einspielungen, Musik aus der Reformationszeit. Ich kann da nur ermutigen, sich mal was anzuhören auf YouTube oder auf einer tollen CD. Man muss sich ja vorstellen, wie klangen die Instrumente. Es gab natürlich Orgeln und Tasten im Kirchenraum, aber da vor allem vor den Türen gab es ja Lauten, Fiedeln, Violen, Zink, Posaunen. Die wurden damals Sakut genannt, Schalmeien, Tamburin, Trommeln. Und ich finde, dass der Puls, den dieses Lied hat, eigentlich ein bisschen verführt, das frisch zu singen, vielleicht so ein bisschen wie so ein Straßengesang. Also auf keinen Fall zu gesetzt, zu feierlich. Da ist ja auch so ein kleiner Puls ergeben, so eine Viertelnote. Also es heißt da, der Herr ist mein Geld. Treuer Hirt. Viertel gehen so. Ja, das zählt man. Also ich würde es jetzt nicht noch viel, viel langsamer machen. Ja, und das ist lebendig.
Wir machen das nicht in jeder Folge, zu gucken, wie sich das Lied zu den Texten des Sonntags verhält. Auch heute nur kurz angedeutet. Wir haben ja vorhin über einige Hirtentexte schon geredet, ne? So biblische Hirtentexte und viele von diesen Texten, die jetzt auch schon genannt wurden, spielen auch am Sonntag Misericordias Domini eine Rolle. Psalm 23 natürlich, das ist der Wochenpsalm. Man könnte statt den zu beten auch unser Lied singen. Allerdings vertut man sich da die Chance, diesen Grundtext des Glaubens in seinem biblischen Wortlaut immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ja, ich finde es angesichts der Unterschiede zwischen Psalm und Lied auch möglich, erst den Psalm zu beten und nach der ersten Lesung dann nochmal das Lied zu singen. Fände ich jetzt in dem Fall auch okay. Ja, und vorhin wurde auch schon hier angesprochen, die Passage aus dem Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, das ist tatsächlich das Evangelium des Sonntags und die Epistel stammt aus dem vorhin schon kurz angesprochenen ersten Petrusbrief.
Anwendungsideen, Verfremdung schärfen die Wahrnehmung für das Original. Die Form unseres Liedes ist typisch für viele Lutherlieder. Man könnte also mal den Versuch unternehmen, einfach den Text unseres Liedes zu nehmen und eine andere Melodie drunter zu legen mit demselben Versmaß. Was würde passieren, wäre dann die Frage, welche Wahrnehmungen sind festzustellen zu der Wirkung von Text und Melodie zusammen? Also warum nicht erste Strophe so singen, wie sie notiert ist, zweite Strophe mit der Melodie von EG 196, dritte Strophe mit der Melodie von Luther aus tiefer Not 299, vierte Strophe mit der Melodie von Luther, nun freut euch, liebe Christenmeilen 341 oder die fünfte Strophe mit der Melodie von Johann Krüger, die 326, sei Lob und Ehre dem höchsten Gut. Alle diese Melodien, die ich gerade angefügt habe, haben diese siebenteilige Barformen. Ja, finde ich ganz spannend.
Mhm.
Natürlich ist das nur ein Vorschlag, ein Experiment. Man muss es nicht. Man kann auch das Lied ordentlich üben und von vorne bis hinten durchsingen.
Damit verabschieden wir uns aus dieser Folge und wünschen euch eine gute Osterzeit. Martina, ich vertrete ja die Auffassung, dass Elisabeth Kruziger das Lied geschrieben hat. Du weißt schon, diese reformatorische Liedichterin, von der nur ein Lied überliefert ist.
Ja, oder vielleicht war es gar am Ende Martin Luther.
Oder doch Melanchthon.